Ja, ich werde auch ein Gebet vorbringen, und zwar aus Psalm 30. Das ist bei der Einweihung des Tempels. Die Einweihung des Tempelfest ist das gleiche Fest wie das Lichtfest. Das heißt der Hanukkah-Fest. Und wer will wissen, was Weihnachten ist, muss wissen, was Hanukkah ist. Ich preise den Herrn, dich, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt. Du hast mich am Leben erhalten, aber sie müssen in die Grube fahren. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seine heiligen Namen, denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich habe ersprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Fels gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was nutzt dir mein Blut, wenn ich zu Grube fahren? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mich den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Dass ich dir Lob singe und nicht stille werden, Herr mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, 2. Jahrhundert vor Jesus, wir Juden, ich bin ein Jude bleibt immer ein Jude, wir Juden nochmal in Unterdrücken. Wir waren tausende Jahre in Unterdrücken, unter der Ägypter, unter der Assyrer, unter der Babylonen, unter der Römer, und sie nennen und nennen und nennen. Aber diese Unterdrückung war einmalig. Wir haben einen Mensch hier, Adolf Hitler, der wollte uns ganz annullieren. Wir haben andere, die wollten uns ganz unterdrücken. Die war ganz anders, was die Griechen vorgehabt hat. Denn die Griechen sind das große Kulturvolk. Das soll jeder Deutsche wissen. Es gibt Werke, ich bin auch Kultur- und Geistighistoriker, es gibt Werke über die Herrschaft der griechischen Kultur über das deutsche Aufklärung. 1760 bis 1830, Goethe, Schiller und wie sie alle heißen, sind sehr griechisch in der Art zu denken. Und diese Griechen haben mit einem Problem, und das ist mit den Juden. Denn die Griechen waren haushoch überlegen über uns. Man neigt zu denken über alle die Nobelpreisträger, die Juden waren, dass wir ein hochbegabtes Volk. Aber kulturell können wir überhaupt nicht an den Griechen messen. Wir haben keine Philosophen wie sie, wir haben keine Dramatiker wie sie, wir haben keine dieses und jenes wie sie, aber eines anderes haben wir. Was sie nicht haben, eine Glaube an den wahren, lebendigen Gott. Und ihr Gottesverständnis war eigentlich sehr primitiv. Und ein Vertreter dieser überlegenden Kultur hat gedacht, ich will Judentum erlöschen. Nicht die Juden, nicht Hitler, sondern Judentum. Die Juden werden unverschont, aber ihr Glauben wird verboten. Das ist einmalig in unserer Geschichte, dass jemand kommt und sagt, unser Glauben wird verboten. Der Tempel, wo wir unser großer Opferdienst gemacht haben, der wird in ein Götzenhaus verwandelt, in ein griechisches Götzenhaus. Öffentliche Gebet wird verboten, alle jüdische Feste verboten. Wenn die gewonnen hätte, werden sie nie Jesus gehabt. Denn Jesus kommt aus der Verheißung an die Juden. Abraham, durch dich werde gesegnet alle Völker auf Erden. Er wird ein Held für die Heiden, er wird ein Licht für die Heiden. Und wir Juden, wie reagieren wir? Eigentlich gab immer unter uns Juden zwei Arten, gegen Fremdherrschaften zu regieren. Die eine ist die Ghettoisierung. Wir werden in unserer frommen Welt mit unserem Glaube an die einzige wahre und lebendigen Gott, wir werden unter uns bleiben, wir werden uns total mit Abstand, diese Völker gegenüberstehen. Es gab die andere Reaktion, wie hier in Deutschland später, und das war die Assimilieren. Wenn Hitler die Juden nicht alle umgebracht hätte, wäre es kein oder fast kein mehr praktizierende Juden in Deutschland. Denn ich kenne Geschichte sehr gut und ich kenne viele deutsche Juden. Die deutschen Juden werden immer mehr assimiliert. Und so war das unter den Griechen, so war das auch unter den Römern. Das bedeutet, wir Juden haben griechische Name gegeben, nicht mehr biblische Name. Wir gingen in die griechische Gymnasium, nicht in die Judenschule. Wir haben unsere ganze Kultur angepasst an die sogenannte Höherkultur, wie die Juden in Deutschland, viel von denen war viel deutscher als die Deutschen. Das war die große, schreckliche Geschichte, dass die Juden, die deutsche Juden war deutscher als die Deutsche. Die gingen freiwillig in den Ersten Weltkrieg viel mehr als die Deutsche. Wissen Sie das? Und mehrere Auszeichnungen gekriegt. Und viele haben geweigert, auszuwandern unter Hitler, weil sie haben gesagt, wir haben die Eiserne Kreuz, wir sind gute Deutsche. Und so war es unter die Griechen. Die waren assimiliert. Das war die obere Schicht. Aber außen auf dem Land, nicht mehr in Jerusalem, gab es fromme Juden. Und sie haben sich nicht angepasst, denn sie haben gesagt, wir sind Gottes Volk, wir haben Verheißung, der Herr wird zu uns stehen und für uns kämpfen. Und da gab eine Familie, die Makkabäer-Familie, und die Matthias, der Vater, hat einen Sohn, der eine, kann man wohl sagen, ein charismatischer Kämpfer war, wie Moshe Dayan, wie David. In unserer Geschichte haben wir solche Typen. Und dieser Judas Makkabäus sammelt die Juden von außen. Nicht die Großstädte. Die Großstädte wie hier sind etwas verdorben. Es ist auf dem Land, wenn man will, eine Erweckung. Das ist, wo sie kommen. Ich habe eine Erweckung auf dem Land außerhalb Stuttgart erlebt. Und die haben die Griechen geschlagen. Nicht nur haben sie die Griechen geschlagen, sondern die verschiedenen jüdischen Parteien haben sich geeinigt. Churchill hat gesagt, 30 Juden, 31 Parteien, das gibt heute genauso. In Israel gibt so viele Parteien wie in Deutschland, noch viel, so viel wie in die Weimarer Zeiten. Es gibt nur 5 Millionen Juden in Israel, damals gab es 80 Millionen Deutsche. Und die waren alle gesammelt und der Tempel wird gereinigt. Und da war nur ein Fall Öl, die gereinigt war, um die Menore noch anzusünden, die siebenarmige Leuchte. Und sie haben das benutzt und es sollte für einen Tag brennen und ich brannte für 8 Tage. Das war ein Wunder, die Josephus auch berichtet, nicht nur in die Bibel, eine Wunder. Und das ist die gleichzeitig ein Lichtfest. Das ist die große Lichtfest. Man feiert das um die gleiche Zeit wie Weihnachten, mit vollem Recht um die gleiche Zeit, weil das ist der Hintergrund von Weihnachten. Und man feiert die 8 Tage und es gibt ein jüdischer Menorah, ein jüdisches 7-armige Leuchte, aber hier gibt ein 8-armige Leuchte mit ein Futter, mit 4 auf jeder Seite, das kommt nur zu der Hanukkah-Zeit und die Tempel wird gereinigt und eine neue Einweihung dieses Tempel findet zu diesem Fest statt. Now, ich werde die zentralen Punkte am Anfang sagen und wiederholen, weil da ich bin ein Historiker, ich bin kein Philosoph. Ich rede vielschichtig. Philosophen wie wir haben manche, die alles auf einen nennen, ich bringe Dinge auf 15 nennen und ich erwarte nicht, dass sie das alles mitkriegen. Ich habe dieses Buch hier, wo das alles steht, sondern die Hauptsache zu wissen. Und das sind von Professoren in Deutschland nicht bekannt. Ich habe ein Ordinarius, ein sehr bekannter und biblischer Mann bei mir und ich war bei ihm und er hat gar nicht gewusst, dass die Tempeleinweihungsfest und der Hanukkahfest das gleiche Fest sind. So in Dunkelheit sind die Professoren hier. Die streiten um den Kaiserbart. Hier sind die Hauptpunkte. Jesus hat nur einmal in sein ganzes Leben das Wichtigste von ihm gesagt. Ich und der Vater sind eins. Er hat das nicht gesagt auf den Tag der Versöhnung mit Gott, die Yom Kippur-Feier, noch auf die Passafeier, sondern auf die Tempeleinweihungsfeier. Warum? Denn dieser Tempel, welcher zu Götzenhaus wird erneuert, und Jesus hat selbst gesagt, dieser Tempel wird zerstört und ich baue die wieder in 3 Tage auf. Der Geburt des neuen Tempels. Deswegen die Geburt Jesu auf diesen Tag. Die Urgemeinde der Judenchristen haben die Geburt Jesu auf die Hanukkah-Fest gefeiert. Weil Jesus sagt, auf dieser Tempeleinweihungsfest, die auch das große Lichtfest ist, ich und der Vater sind eins. Die einzige Mal, dass er das sagte. Warum? Weil hier ist der Geburtsweg der neue Tempel. Der Geburt der neue Tempel. Denn Jesus hat mehrmals gesagt, der Tempel wird zerstört. Das ist ein Hauptgrund, warum er gekreuzigt war. Aber ich baue die wieder in 3 Tage auf, von Kreuz zur Auferstehung. Deswegen hier ist die Geburt der neue Tempel und die Geburt Jesu hier wird gefeiert sein. Dazu, Jesus hat kurz vor dieser Tempeleinweihungslichtfest gesagt, ich bin das Licht der Welt. Now, jeder Jude, und ich höre mit jüdischen Augen und mit christlichen Augen, weiß sofort, was er meint. Die Wunder der Hanukkah-Fest, das bin ich. Ich bin die Ursache dieser Lichtwunder. Er denkt zurück an, und Gott schuf das Licht. Wer kennt Josef Haydns Darstellung in die Schöpfung? Und Gott sagt, es wurde Licht und es war Licht. Das ist einer der größten Momente in der Musik überhaupt. Kennt niemand das? Also Sie sollen euch mit guter Musik beschäftigen, nicht mit trivialer Kunst und Musik. Dazu, dieses Fest ist das große Fest der Frieden. Denn die Feinde ist besiegt und Israel kommt zu einer Einheit. Für kurze Zeit, bis die Römer erscheinen. Israel kommt zu Frieden mit dem äußeren Feind und mit dem inneren Feind. Und Weihnachten ist die große Fest des Friedens. So, wir haben 4 sehr zentrale Gedanken hier. Das ist ein Lichtfest, das ist ein Tempeleinweihungsfest. Jesus sagt einmalig, ich und der Vater sind eins auf diesem Fest, wo er weiß, dass dieser Tempel zerstört und er wird die wieder aufbauen. Die Geburt, der neue Tempel, das neue Glaube. Deswegen hat die Urgemeinde, die aus Judenchristen zuerst waren, diese Geburt Jesu auf die Hanukkah-Fest gefeiert. Und er sagte kurz vorher, ich bin das Licht der Welt. Und jeder Jude denkt an 2 Sachen, die Erschaffung des Lichts und er denkt gleich an das Hanukkah-Fest. Und hier ist noch ein tiefer Bezug hier. Und dazu ist der Hanukkah-Fest, der Tempeleinweihungsfest, ein Fest des Friedens. Frieden, weil die Feind ist besiegt, Frieden, weil da ist innerer Frieden unter den Juden. Und Weihnachten ist der Fest der Frieden. Jetzt habe ich das Wichtigste gesagt, aber jetzt werde ich 7 zentrale Punkte bringen in Bezug zu Advent, Hanukkah und Weihnachten. Das ist alles in ein Buch geschrieben. Ich mache keine große Reklame für meine Bücher, aber ich kann Sie sagen, das ist das beste Weihnachtsgeschenk, das Sie geben kann, weil das ist keine fromme Aussage. Das ist historische Tatsache über was geschehen ist. Viele Christen hören auf, Weihnachten zu feiern, weil sie sagen, das ist ein heidnisches Fest. Es ist heidnisch geworden. Der Ursprung ist biblisch. 7 Punkte. Und ich werde die wiederholen. Dunkelheit wird vorausgesetzt. Advent, Hanukkah, Advent, Weihnachten. Es wird ein Vorläufer geben. Hier ist der Weg zur Erneuerung. Hier ist die Zeichen anbrechendes Licht. Hier ist Errettung aus drohender und ewiges Tod des Glaubens. Hier ist Befreiung aus Fremdherrschaft in und über uns. Und hier ist ein Licht für die Heiden. Ich werde im Lauf der Zeit das immer wieder holen, dass Sie das gut wahrnehmen können. Hanukkah. Die Dunkelheit, was vorausgesetzt ist, ist die Lage der Juden. Die zerstören das Judentum. Und das bedeutet, dass wenn das tatsächlich stattgefunden werden, wir nie Jesus empfangen haben. weil sein Weg geht über das jüdische Glaube und über Judentum. Jesus ist ein Jude. Das soll man gewusst haben im Dritten Reich. Jesus, Petrus, Paulus, die sind alle blutgemäß Juden. Der Vorläufer ist jüdisch Makkabäus, Judas. Na, die Name Judas kommt euch gut bekannt. Es gab zwei junge Namen Judas. Einen nicht sehr wichtig. Es gibt auch einen ganz kleinen Judasbrief. Judas Makkabäus ist der große Kämpfer. See the conquering hero comes, sound the trumpet, beat the drums. Kennen Sie das? Das ist Judas Makkabäus. Das haben wir gesungen von der großen Alttestamentler, einer der allergrößten, Georg Friedrich Händel. Der hat mehr mit dem Alten Testament als jeder Komponist, als alles zusammen. Und das kennen, das ist in unser da, ra, 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 das kennen Sie alle. Das ist dann verchristlich geworden. Nur Judas Macht ist ein Macht mit Gewalt. Jesu Macht ist ein Macht des inneren Befriedung. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu richten. Wir richten uns an Christus. Die große Maler und auch Holzschnitzer wie Riemenschneider, die das Kreuzigung vollständig malt. Ich bin Kunsthistoriker, die Kult vollständig malt. Das bedeutet mit beide Johannes und Maria, die beide Schecke, die Juden, die Heiden und alles. Die bringen alle die Frommen auf eine Seite und die Juden und die Römer auf die andere Seite. Warum? Weil wir richten uns an das Kreuz. Jesus ist nicht gekommen zu richten. Er ist nicht gekommen mit Gewalt. Nur eine. Für meinen Geschmack die Größte, die Dürre nennt ihn die Größte aller Maler. Giovanni Bellini tut, was nur ein Genie tut. Er nimmt eine von den Frommen und stellt ihn unter die Juden und die Römer. Und er hat einen Heiligenschein und er hat alle die Züge, die geht zurück zu Byzantium von Johannes, der Lieblingsjunge. Er will uns sagen, doch die Liebe Jesu, welche Johannes verkörpert, kann Juden und Römer auf die andere Seite gebracht werden. Ein Weg zur Erneuerung. Der Tempel wird neu gereinigt. Das bedeutet die Opferkult, die sehr zentral ist, denn Jesu Opfer ist anstelle aller Tiere Opfer. Und die Tiereopfer sind Vordeutung von Jesu Opfer. Die zwei zentrale Opfer, mein Vater war ein bekannter Jurist und er hat mir mehreres gelernt. Eine, was er mich gelernt hat, Juristen sind, da haben wir einen Jurist hier. Juristen sind da meistens, die einfache Sache kompliziert zu machen. Ich bin da, die komplizierte Sache einfach zu machen und ich auch. Die Juristen sind wohl bekannt. Es gibt im Grunde genommen zwei zentrale Arten von Opfer. Der Brandopfer oder der Holocaust genannt, ein Gesamtopfer, in wen der Priester stellt seine Hand auf das Opfertier. Das Opfertier geht stellvertretend für die Tier, der Opfernde und die ganze Gemeinde in den Tod. Das Leben ist im Blut, das Leben gehört Gott, das Blut wird weggenommen, zu Gott gegeben, alles wird gebrannt sein. Das ist diese Art, das bedeutet, alles, was lebt und regt, gehört Gott. Und dann die Gemeinschaftopfer. Der Priester legt seine Hand auf die Tiere. Blut wird ausgegeben und die fettige Teil, was damals die wichtigste alte Leute, die erlebte, die Ende des Krieges, Nachkrieg wissen, dass die fettiges Essen ist, was sättigt. Und das ist die wichtigste damals. Man hat nicht viel Fleisch. Die gehört Gott, und wenn man das nimmt, und Saulus hat das genommen, den Fettschwanz, was Gott gehört, und die Priester, Kinder von Alien, die sterben, weil sie sich an Gottes Stelle gebracht. Das gehört Gott, die Zweitbeste gehört mir als der Priester, und sie kriegen die gemeine Schnitzel und Filet, weil die am wenigsten sättigen, ja? Hier wird gesagt, ich als Hebräer nehme an, was Gott mir als Volk gegeben hat. Und das sind Sinai. Das sind die Gesetze. Und ich sage euch eines über die Gesetze. Christen haben keine Ahnung über die Gesetze. Die Gesetze sind sehr positiv, das hat Paulus uns sehr deutlich gesagt in Römerbrief. Die Juden verstehen das Gesetz richtig. Psalm 51, die Gesetze sind eine Mauer, die uns Schutz gegen uns selbst, die 10 Gebote. Der natürliche Mensch, wie Luther sagt, er will Ehe brechen, er will falsche Zeugnis, er will stehlen und. Und es ist eine Mauer, die schützt uns gegen uns selbst. Und selbstverständlich, wir brauchen das Evangelium, weil das Gesetz im Geist, wie Jesus verlangt in der Bergpredigt, Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begehr, das kann keiner erfüllen. Weg zur Erneuerung. Wir brauchen diese Tempelkult und wir brauchen die Opfer. Und diese Opfer wird dann in Jesus für die endgültige neue Opfer. Dazu, alle sind zusammen, alle die Gruppen. Für eine gewisse Zeit, wissen Sie, als Israel den Sieg gewonnen, wir haben einen Brief gekriegt. Wissen Sie von wem? Von den Römern. Die nächste Unterdrückung. Wir sind da, euch zu helfen. Wir wissen, wie die Römer uns geholfen haben. Das war die nächste Problem. Die politische Stadt ist wiederhergestellt. Anbrechendes Licht, das Lichtwunder. Josef uns berichtet mit vollem Recht, dieses Fallöl, der für einen Tag war, hat 8 Tage. 8 bedeutet für einen Jude, und das ist eine Vordeutung, 8 bedeutet Schöpfung plus 1, Leiden. Das ist die Beschneidung. Und das ist auch eine Wegweisung zu Jesus. 8 Menschen sind gerettet bei der Sintflut. Das ist auch eine Vordeutung der Weg, der Leidensweg Jesus. Und viel, viel unbekannte Zusammenhänge, weil die Alttestament viel zu wenig verstanden. Was war Jesu Bibel? Weiß jemand hier, was Jesu Bibel war? Ja, natürlich. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Das Alte Testament ist mindestens so wichtig wie das Neue, weil die ist Jesus Selbstverständnis. Und das Neue Testament ist gespickt mit alttestamentlichen Zitaten. Ein Neues Testament ohne das Alte Testament ist ein halber Jesus, ohne die tiefe Hintergrund. Und das ist die Problem der Christenheit. Die Oberflächlichkeit, die verursacht ist, ist wie man geht in ein Shakespeare in Hamlet in der Mitte von der 4. Akt. Das fängt das Neue Testament an. 70% sind Alttestament. Ich habe Bücher über Mose und Jesus, David und Jesus, Josef und Jesus. Die alle haben mit Jesus, alle die Gesetzgebung. Und wenn wir ein tiefer Christentum werden, wir nicht ausgelassen, alle diese Gefühlsäußerungen, gesetzliche Äußerungen, wir werden so ein tiefer Verständnis, wer Jesus war. Es ist vollbracht. Was meint er damit? Er meint sehr viel, aber er hat das ganze Gesetz auch ausgelegt in der Bergpredigt für uns vollendet, vollbracht. Errettung aus drohender und ewiges Tod des Glaubens. Der Tempelkult war verboten. Alles war verboten, öffentliche Gebete, alle die Feiertage. Und jetzt ist das befreit. Befreiung von Fremdherrschaft in und über uns. Erstmal, die Juden haben verpaktet mit der Welt. Das erleben wir heute. Das erleben wir heute, dass viele linke Juden reden, wir sollen noch mehr Land weggeben. Obama soll das tun, Juden. Ich habe das geredet heute in die Zeitung, in die International Herald Tribune, Roger Cove. Er sagt, wir sollen das Land immer mehr die Palästinenser geben, dass wir Frieden haben. Und jedes Mal, dass wir Land für Frieden kriegen, wird Terror, nicht Frieden. Und das sind wir Juden. Wir sind öfters unsere schlimmsten Feinde. Kreuzige ihn. Verpaktung mit der Welt und mit der griechischen Herrschaft. Ohne den Glaube an Gott und ohne den Glaube an Israel werden Judentum längst erlöscht sein. Es ist die Grundglaube, wir kehren zurück. Und wie sind Juden zurückgekehrt? Genau 3 Jahre nach dem Ende des sogenannten Dritten Reich, Mai 1945, ist die vormessianische Stadt, Mai 1948, gegründet. 3. Jeder Christ weiß, was 3 bedeutet. 6 Millionen sind vergast und 600.000 gründen die vormessianische Stadt Israel. Propheten sagen viele, die 10. wird zurückkehren. Genau das ist passiert. Und wer behauptet, das ist nicht Gottes verheißene Stadt, der hat sehr wenig Ahnung über das Alte Testament und wenig Ahnung über Jesus. Denn was ist die letzte Wort Jesus vor der Himmelfahrt? Petrus, der Zionist, fragt, wann kommst du wieder, dein Reich für Israel aufzustellen? Das ist die zionistische Frage. Dein Reich für Israel. Und Jesus sagt nicht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die erste Ankunft. Sondern Jesus bejaht das und sagt nur, der Vater weiß wann. Jesus ist auch kein Zionist. Petrus weiß, dass die Verheißungen noch nicht erfüllt sind. Und sie werden erfüllt sein, wenn Jesus wiederkommt. Und wir haben fromme Leute, die sagen, Israel ist ein weltlicher Dinge. Wir sind alle weltliche Dinge. David und Salomo waren auch weltliche Dinge, aber sehr. Salomo hat 1000 Frauen. Ich glaube, eins ist genug und manchmal sogar mehr als genug. Oder? Ja. Licht für die Heiden. Israel muss zu sich selbst kommen als eine Stadt und nur dann wird der Messias kommen. Das war die erste Ankunft und das wird die zweite Ankunft. Und deswegen ging Jesus durch das ganze Land mit 12 Jüngern. 12 ist die Wiederherstellung, die 12 Stämme Israel im Geist, und er ging von Norden bis Süden, ein tiefer Zeichenhandlung. Dieses Reich gehört mir. Und dann starb er als Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden, ein Titel, welcher er selbst bejaht. Alle von das zeigt hier seine Königsherrschaft, dass er dann den Licht für die Heiden sein wird. Und wie ist das mit dem Licht für die Heiden? Das werde ich mehrmals wiederholen. Das läuft durch die ganze Alte Testament und Neue Testament. Zuerst Ägypter gehen mit das Volk Israel bei die Auszüge aus Ägypten ein. Lesen Sie die Bibel sehr genau. Sogar eine Hure, Rahab, die steht in Jesu, in Jericho, in Jesu Stammbahn, die geht mit die Israeliten, sogar ein ganzer kleiner Volk, die Wasserträger, wir haben so ein Chor in Württemberg, die Wasserträger, die schließen das Volk Israel an. Und das geht und die, es gibt ständig im Alten Testament Beispiel, dass die Heiden sich besser als die Juden benehmen. Zum Beispiel über Jona, über wen ich auch ein Buch geschrieben. Jona sagt, werf mich in Meer und dann habt ihr Frieden, dann ist der Meer ruhig. Und sie sagen, das darf man nicht tun, Gott erlaubt das nicht. Die wissen besser als Jona, was erlaubt ist und was nicht ist. Und dann die Hauptmann von Kapernaum. So eine Glaube habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und was wenig bekannt unter Christen ist, diese zentrale Zeichenhandlung in Johannes. 4 Heidenknechte werfen den Los um Jesu Gewand. 4. 4 bedeutet von alle Himmelsrichtungen. Haben wir eine Frau mit 4 Kindern hier? Ja, Sie wissen, wie das ist. Von alle Himmelsrichtung. Ja, von alle Himmelsrichtung. Der Heil, das Kleid der Erwählung wird an die Heiden in alle 4 Himmelsrichtungen gehen. Haben Sie das gewusst? Das höre ich von keinem Pfarrer oder Professor. Das ist die Bedeutung. Und dazu die zweite Bedeutung. Jesus von Nazareth, König der Juden. Jetzt tue ich, was nicht erlaubt ist. Aber meine Frau ist nicht hier. Meine Frau hat Grundsätze. Ich hoffe, dass sie alle Grundsätze haben. Und eine Grundsatz ist, ich bin verboten, meine Pullover auszuziehen während ein Vortrag. Und das ist eine schwere Sache für mich, wenn ich komme in einen Raum, es ist kalt. Und ich predige mich warm und dann schwitze ich. Na, erstmal, Sie versprechen, meine Frau wird das nie hören, sonst wird mir die Leviten. Sie ist sehr lieb, aber sie hat ihre Grundsätze. Ja, versprechen Sie, dass Sie nie meine Frau sagen. Jeder schaut weg, jeder schaut weg. Jeder schaut weg, niemand darf, Sie auch nicht, dürfen Sie nicht rumschauen. Niemand schaut rum. Ja, niemand schaut rum. Alle schauen Sie, dass alle wegschauen. Ja, ja. Die Augen müssen verhüllt sein. Jetzt geht es mir besser, jetzt schwitze ich nicht mehr. Okay. Okay, jetzt ist. Okay. Ja, jetzt haben die, niemand redet zu meiner Frau. Oh, bitte, bitte nicht. Es ist die Adventszeit, ja? Ja. Advent. Advent setzt Dunkelheit voraus, die Geburtsschmerzen. Das ist schwierig für uns Männer zu predigen über die Geburtsschmerzen. Wir haben sowas nie erlebt, oder? Die Frauen haben diesen engen Bezug zu der Schöpfung. Deswegen gibt mehr Frauen, die gläubig sind, als Männer. Sie stehen viel näher zu der Schöpfung als wir. Die Geburtswehen sind die Gesetzlichkeit. Das bedeutet die Gesetze. Biblische Judentum ist absolut nicht gesetzlich. Sie haben falsch gelernt, wenn Sie das glauben. Es ist nach biblische Judentum die gesetzlich. Das ist die Zeit von Jesus und Paulus. Biblische Judentum ist so ungesetzlich, dass zu die höchste Feiertag in Judentum, Yom Kippur, jede Jude in die wichtigste Moment, das ist mein Geburtstag, jede Jude in die wichtigste Moment sagt, alle mein Gesetzeswerk kann mir nicht helfen. Ich bin total angewiesen auf deine Gnade. Klingt wie Martin Luther, nicht wahr? Er hat das wohl gekannt. Das ist biblische Judentum. Und nach biblische Judentum, nach das Gesetz, der älteste Sohn soll erben. Nennen Sie mit bitte eine zentrale Jude, der älteste Sohn war. Die sind fast alle die jüngere oder jüngste Sohn. Sogar bei Josef, die Stunden mein später Geburt. Gegen das Gesetz. Judentum wird gesetzlich nach Malachi, als Gott aufgehört hat zu reden, die Rabbiner sagt, was tun wir? Und die haben gesagt, wir müssen die Gesetz deutlich machen. Das Gesetz, das nennt man mündliche Tora, mündliche Gesetz, damit wir leben können. Das ist eine Wegweisung zu leben und das schützt die Juden. Aber es hat die Juden nicht nur geschützt, es hat die Juden in diese große Problematik mit Jesus und Paulus. Weil Judentum würde dann gesetzlich, das biblische Judentum ist es nicht. Und dieses gesetzliche Judentum wird erst durch die Mishnah, 2. Jahrhundert nach Jesu, und dann durch die beiden Talmud. 1000 Jahre dauert dieser Prozess, mündliche Übertragung, mit dem Standpunkt, die Gesetze ist unser einziger Weg, uns zu halten. Und sie haben recht. Wenn Juden, die nicht diese Gesetze gehabt, und diese Gesetzlichkeit werden wir längst erlöscht. Auf die eine Seite, es führt zu einer Riesentragödie, dass wir Jesus abgelehnt. Auf die andere Seite, es war die Wege, dass Judentum leben könnte. Merkwürdig, dass Jesus Gott selber benutzt Wege, die er verpönt. Denken Sie an die Sterndeuter bei Weihnachten. Astrologie ist verpönt in der Bibel. Die waren Astrologen, wissen Sie das? Gegen Jesaja, gegen das Gesetz. Gott ist anders als die Frommen. Er ist heilig. Und wir Frommen neigen Gott in unsere Frommigkeitsschäme hineinzubringen. Gott kann nicht in Frommigkeitsschämen hineingebracht. Er steht über uns. Und er verfügt, wie und wann er will. Vorläufe, das ist Johannes der Täufer, der Ende der prophetischen Tradition. Für ein Jude ist Johannes natürlich kein Prophet, ist ein nachbiblischer Prophet, aber er kommt in die urprophetische Tradition, nicht der Schriftprophet, sondern der rein mündliche Prophet von Wort, wie das war bei Elia und Elisa. Es gibt kein Elia-Buch und es gibt kein Elisha-Buch. Weg der Erneuerung. Was für die Erneuerung in der Adventszeit? Buße. Ich fange immer Vorträge, nicht heute, aber im Allgemeinen, mit Psalm 51, der große Buße. Buße ist der Weg der Empfangen. Wie soll ich dich empfangen? Mit leeren Händen, wie Luther sagt. Und in die Wüste, wo Johannes geht, am Jordan, der heilige Fluss, Wüste ist doch die ganze Bibel Ort von Versuchung und Ort des Heils. Das geht mit Israel, das geht mit Jesus, das geht mit David und Saul. David kommt in Versuchung, Saul ist anscheinend ihn ausgeliefert da in die Höhle. Und die Freunde von David sagen, bring ihn um, er ist ungerecht. Manche die Freunde von David waren Verbrecher und manche waren nicht Verbrecher wie David. Und David tut das nichts, sondern er nimmt den Mantel. Warum tut er das? Zu zeigen, ich bin auch ein König. Nicht nur, ich habe die Macht, dich umzubringen. Das ist auch eine Zeichenhandlung, die sehr oberflächlich gedeutet wird. Er kommt in Versuchung, Saul umzubringen, und er tut das nicht. Weg an die heilige Jordan, in die Wüste, weg. Das ist eine der wenigen Flüsse der Welt, wenn vielleicht die einzige, die durch eine Wüste fließt. Denn Flüsse, der Nil, das macht alles fruchtbar. Die Jordan nicht. Anbrechendes Licht und kommendes Heil. Das Volk, das in Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Das ist Advent, das ist Hanukkah, das große Licht, vorgedeutet in Hanukkah, und das ist Jesus, das Licht der Welt. Errettung aus drohender und ewiges Todesglaube. Erstmal die Buße tun und dann die Erkenntnis, Buße ist nur der Weg zu Christus. Wenn Johannes selbst sagte, manche haben geglaubt, Johannes selbst ist der Messias. Und Johannes sagt, ich bin nicht würdig, die Riemen seiner Schuhe, das bedeutet in den Dreck, in den Schuld für ihn zu stehen. Das bedeutet, hier ist die Weg durch die Vorläufe und die Erkenntnis, nur durch Christus ist der Errettung. Befreiung von Fremdherrschaft in und über uns. In dieser Zeit, die Fremdherrschaft war das Gesetz, die Gesetzlichkeit geworden, nicht Gesetz als solches, sondern Gesetzlichkeit, die Römer und natürlich der Satan. Und Jesus wird dann dreimal versucht von Satan. Und was die wenigen Pfarrer, weil ich habe bei Pfarrertreffung das behandelt, und die wenigen haben gewusst, Jesus hat nur geantwortet bei der Versuchung auf die fünfte Buch Mose. Wissen Sie, was der Johannesevangelium, die wichtigste Text im Neuen Testament ist? Luther nennt das das Evangelium. Ist die fünfte Buch Mose Deuteronomium für ein Jude? Denn das ist die Zusammenfassung des Gesetzes Mose und gilt als die heiligste unter all den Schriften. Der Satan zitiert von einem sehr schönen Psalm 91, die Mendelssohn sehr schön vertont, der Judenchrist Mendelssohn. Jesus hat zitiert gegen Satan nur aus die fünfte Buch Mose. Das bedeutet mit absolut göttlicher Kompetenz. Er wird ein Licht für die Heiden. Das ist eine Geschichte in sich. 1. Mose 12. Durch dich werde gesegnet alle Völker auf Erden. 1. Mose 49. Er wird ein Held für die Heiden aus dem Stamm Juda. Und Jesaja 49, was ich nenne das Jesaja-Evangelium, so heißt ein Buch von mir, er wird ein Licht für die Heiden. Jetzt kommen wir zu Weihnachten. Um Weihnachten zu verstehen, müssen wir verstehen, dass Weihnachten als eine Einheit. Das hat die große Giovanni Bellini wie kein anderer verstanden. Freuen Sie sich an mit diesem sehr großen Maler. Eine große Ausstellung ist jetzt in Rom bis zum 12. Januar, wenn Sie Zeit haben, das zu sehen. Ist ein fantastischer Maler. Man sieht sein Hauptwerke in Venedig. Sie haben das für ihn behalten. In London, aber auch in New York. In Deutschland gibt nur in Berlin Giovanni Bellini. Oh, es gibt einen in Frankfurt, ein sehr schöner Giovanni Bellini. Bellini in die schönste Darstellung von Mut und Kind. Und ich kenne Raphael gut, ich halte Führung in Dresden, die einzige Kunstgalerie der Welt, wo ich bezahlen musste, einen Vortrag zu halten. Ich muss bezahlen, eine Führung zu machen. Und ich habe zu denen gesagt, ich habe in einer berühmten Abteilung für Kunstgeschichte studiert. Die haben gesagt, wir bilden unsere eigenen Leute aus. Ja, und ich rache mich an denen, denn ich zeige, dass Raphaels Darstellung theologisch nichts von Bedeutung hat. Wunderschön, aber theologisch ist alles Pose, es hat keinen Tiefgang. Bellini malte in sein größtes Meisterwerk Madonna auf die Wiese, die hängt in London in der National Gallery, folgendes. Jesus ist buchstäblich tot auf sein Mutterschoß als Säugling. Buchstäblich tot. Die neue Darstellung, die endlich fängen das zu lernen von einem bekannten italienischen Historiker, er merkte, er schläft nicht, er ist wirklich tot. Er ist tot. Und die Mutter betet ihn an in Form ein Pietà. Der Pietà, Michelangelo hat das berühmt gemacht, diese Form, betet den toten Jesus nach der Kreuzung. Aber das ist der Säugling Jesus. Das bedeutet, die Vollständigkeit, Jesus ist geboren, für uns zu sterben. Nur ein anderer Maler hat das annähernd tief gemalt, und das ist Grunewald. Wer von euch kennt Colmar? Grunewald, da sehen Sie Jesu auf dem Mutterschoß mit einer versehrten, schmerzhaften Sicht, das ist einmalig. Seine Windeln sind zerrissen wie seine Leintuch am Kreuz. Das ganze Geburt Jesu deutet auf den Kreuz, genau wie Bellini. Nur Bellini ist sehr schön. Die Grunewald ist hinreißend, das ist sehr stark, aber Bellini ist wunderschön gemalt, paradiesisch gemalt. So ist der Weg zu Paradies über sein Kreuz. Deswegen sehe ich diese Themen, diese sieben Themen, in Bezug zu das ganze Neue Testament, wie Bellini das tut. Denn Gott steht über Zeit und über Raum. Dunkelheit vorausgesetzt, der Bergpredigt. Jesus verlangt Vollkommenheit. Das ist der Bergpredigt, ein Satz. Jeder Jude weiß, dass das Gesetz Mose, auf wen Jesus bezieht, ist die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Weisheit Gottes. Wenn Jesus verlangte Vollkommenheit, kein Mensch kann in den Himmelreich kommen. Kein Mensch kann Weisheit empfangen. Kein Mensch hat einen Sinn von Leben. Der Bergpredigt zeigt uns, wie total abhängig wir auf Christus sind. Luther hat gesagt mit vollem Recht, wenn ich die Bergpredigt lese, ich gehe auf mein Knie. Ich verstehe nicht, wie evangelische Christen Abendmahl stehen, nehmen. Man soll immer Abendmahl auf den Knie. Wie kann ich für Gott stehen? Ich bin kein ebenbürtiger Gott. Auf dem Knie. Und merke, ich bin nichts als Dreck. Ich bin total abhängig auf dich. Wer kann den Bergpredigt erfüllen? Gott verlangt das. Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Das werde ich einmal die Pfarrer schockieren. Beim Abendmahl werde ich auf dem Knie gehen. Ich kann gut schockieren, das werden Sie schnell merken. Ja. Ich kann nicht für Gott stehen. Dunkelheit vorausgesetzt, er verlangt Vollkommenheit. Und Jesus sagt, der Tempel wird zerstört. Wie was die Griechen getan. Wenn die Juden keinen Tempel haben, was haben die? Deswegen, Jesus will kein Opfer für die Juden haben, weil sein Opfer gilt auch für die Juden, wenn sie ihn annehmen. Es hat immer Juden, die Jesus angenommen, und am Ende der Tage immer mehr, immer mehr. Es gibt bedeutungsvolle jüdische Prediger in allen Kirchen, Judenchristen. Die wichtigste war der Kardinal von Paris, lustig, ein tief frommer Mann und sehr klug. Außer ich bin ganz anderer Meinung über Kirche als er. Ich bin evangelisch, nicht katholisch. Aber der war der Chef der ganzen katholischen Kirche. Und er pilgert nach Israel und sagt, ich bin ein Jude wie Sie. Vorläufer ist natürlich Johannes. Aber die Vorvorläufer ist Judas, Judas Makkabäus. Aber Jesus hat eine andere Befreiung. Der Weg der Erneuerung. Jesus sagt, komm und folge mir nach, denn das Gottesreich ist mitten unter euch. Aber ich nenne euch eine andere Art der Erneuerung. Jesus als die wahre Reinheit. Wissen Sie, was die Zeichen für die Reinheit? Das ist eine sehr, sehr wichtige Gesetzgebung, genauso wichtig wie die ethischen Gesetze und ist unter Christen kaum bekannt. Reinheit ist doch ein Bild, wie fast alles in der Bibel. Und wir lernen immer ohne Bilder. Weder Universität noch die Bibelschule lernen die Bildsprache der Bibel. Kinder lernen das und in vielen Hinsichten verstehen sie die Bibel besser als die Professoren, weil sie sehen die Bilder. Ein Bild ist da für Reinheit, das ist fließendes Wasser. Fließendes Wasser von der Sintflut bis tief im Neuen Testament hat immer eine dreifache Bedeutung. Vergessen Sie das nicht. Wasser ist Leben. Unter Wasser, Taufe ist Tod. Sintflut, es geht durch die ganze Bibel unter Wasser. Und Wasser ist Reinheit. Als Jesus gekreuzigt ist die wichtigste Zeichenhandlung der ganzen Bibel und die ist von Christen nicht verstanden. Als Jesus gekreuzigt ist, ist er durchbohrt und Wasser und Blut kommt aus seinem Körper. Die Pfarrer sagen zu den Katholiken, haha, ihr habt sieben Sakramente, wir haben die richtige, Wasser und Blut. Haha, das ist sehr oberflächlich, es geht viel tiefer. Der Blut Jesu Kreuz ist anstelle von allen Tiereopfer und Wasser. In sein Kreuzestod ist der Weg zum ewigen Leben. Denn Jesus ist die Reinheit Gottes. Nicht kultische Reinheit, sondern die Reinheit Gottes. Wer hat das gewusst, außer von mir? Das hören Sie von niemand. Das ist die wichtigste Zeichenhandlung in der ganzen Bibel. Ich wiederhole. Als Jesus gekreuzigt ist, er durchbohrt. Wasser und Blut kommt aus seinem Körper. Blut bedeutet, anstelle von alle Tiere Opfer, ist Jesus für unsere Sünde geopfert. Wasser bedeutet immer Leben, Tod und Reinheit. In sein Kreuzestod ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Das ist, was das bedeutet. Die wichtigste Zeichenhandlung in der Bibel und von Theologen überhaupt nicht verstanden. Warum? Weil die ganze Wurzel sind abgeschnitten werden. Sogar berühmte Theologen im 19. Jahrhundert haben geweigert, mit Rabbinen zu sprechen. Die Pietisten haben mit Rabbinen gesprochen im 18. Jahrhundert. Weil sie haben gesagt, das sind so altmodische Zeug. Ohne zu wissen, dass ihre eigene Wurzel abgeschnitten sind. Das ist Jesus' Selbstverständnis. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu vollenden, das Alte Testament, sein Bibel. Sie kommen spät. Aber nicht zu spät. Es ist nie ein zu spät bei Jaffing. Nehmen Sie Platz. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Kenne ich Sie? Sie kriegen das Beste am Schluss. Ja, okay. Anbrechendes Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. In wen er das sagt, er nimmt sehr direkten Bezug zu der Hanukkah-Fest, die Tempeleinweihungsfest. Wissen Sie, ich war eingeladen, bei die Eidlinger Schwester eine Kunstführung zu machen. Die haben Kunstwerke aus dem 17. Jahrhundert. Ich gucke diese Bilder an, ich habe sofort erkannt, die Quelle des Lichts war Jesu eigener Leib. Das ist typisch im 17. Jahrhundert, ein sehr tiefer, das ist die Zeit Rembrandt und Georges de Latour, zwei die größten religiösen Maler. Die Quelle des Lichts ist öfters Jesu eigener Leib. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Die haben das genau verstanden, was gemeint ist. Errettung aus drohender, ewiges Todesglauben. Jesus hat das Bild Gleichnis Gottes wiederhergestellt. In sein erstes Evangelium, Psalm 22, wer kennt meine Auslegung von Psalm 22? Das ist das erste Evangelium, das ist alles in diesem Psalmkreuz sechsfach geschrieben, man muss das verstehen. In diesem Psalm, das Jesus vollständig am Kreuz betete, das habe ich mehrfach bewiesen, hat Jesus uns nie als Mensch betrachtet, nur als Tier. Kommt nur Tierbilder. Der Mensch ist zu Tier, reißende Tier gegen Gott. Für Gott sind wir nicht Menschen. Der Bildgleichnis Gottes hat nur ein Mensch, siehe ein Mensch, das ist Christus. Wir werden nur wiederhergestellt durch Christus in sein Reich. Dann werden wir wahre Menschen. Das bedeutet Christus gleich. Da steht in der Epistel, wir werden ihm gleich sein. Ohne die Friede auf Erde. Warum sagt die Engel Friede auf Erde? Weil die erste Friede ist da, nicht der zweite. Es gibt zwei Frieden. Der zweite von Mose. Die Friede mit dem Vater. Jesu hat der Vater Sohn genommen, in wen er der Gesetz Mose im Geist Bergpredigt ausgelegt und erfüllt. Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Wann wird der zweite Friede? Wenn Jesus wiederkommt, wenn die ganze Welt gegen Israel, wir werden vorher entrückt, 1. Thessaloniker 4, und dann wird er kommen und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet, ein Tauftext, wird ausgegossen über ganz Israel. Dann wird die Friede das zweite Tafel. Er kommt zweimal. Erst kommt er für die Heiden, für die Goyim, für euch und dann für die Juden. Er hat ein Binde über die Augen der Juden. Das erste Mal kommt er, die erste Tafel des Gesetzes, eine gesamtbiblische Thema, die zweite Tafel des Gesetzes Mose, führt zur Bergpredigt, die erste Tafel, die Frieden mit dem Vater. Und das zweite Mal wird der Frieden mit den Menschen. Warum haben die Juden Jesus abgelehnt? Weil sie Jesus hat nicht die Frieden, die sie erwartet. Die erwartet ein Frieden, wenn die ganze Völkerwelt hinpilgern wird nach Israel und da wird Frieden sein. Und statt Frieden, die Juden sind verfolgt von der Kirche selber. Aber wissen Sie, der tiefste Grund, warum die Juden Jesus ablehnten, die ist tiefsinnig, aber falsch. Die haben gewusst, wenn ein Mensch als Gott angebetet wird, im Lauf der Zeit wird er nur als Mensch betrachtet. Das ist die Liberaltheologie, als die Aufklärung, die gute Liebe Jesu leid, aber nicht der heilige richtende Gott. Die Argument ist tiefsinnig, aber es ist falsch, denn Jesus ist heilig. Mein erstes Buch von Vorträgen heißt die Heiligkeit Gottes in Jesus. Jesus hat Verfluchung gesprochen über seine Stadt Kapernaum. Ist das die süße Jesu-Lein? Das ist ein ernstzunehmender Gott. Petrus sagt, weg, weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ist das die süße Liebe Jesu? Das ist der härteste Bußpredigt, die je gehalten, Gott in menschlicher Form. Denn was merke ich über mir selber, wenn Gott jetzt in dieses Zimmer hineinkommen würde? Ich sage zu meinem Jugendbibelkreis, das wäre schön, ich habe gesagt, Wiedersehen, ich gehe weg. Warum? Weil ich merke, was für Dreck ich bin. Die Anwesenheit Gottes in menschlicher Form ist erschreckend, weil wir merken, wie wir wirklich sind. Und das kann ein Mensch nicht ertragen. Weg, weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wer sagt das? Petrus. Befreiung aus Fremdherrschaft in und über uns. Es ist sehr interessant, dass wir haben zu Davids Zeit, Jesus ist der Sohn David, zwei Könige. Saul, der falsche, verworfene König, und David, der König im Geist. Und wir haben auch zu Jesu Zeit zwei Könige. Herodes und Jesus, das fleischliche, verworfene und der wahre in Geist. Und Augustin in sein großartiges Buch der Stadt Gottes, die These ist absolut falsch, auch wenn es ein wunderbares Buch. Er will beweisen, dass die Christen gute römische Bürger waren. Nein, die Kirche hat von innen das römische Herrschaft zerstört und die Soldaten, Frauen, Sklaven. Und man sieht das in der Kunst, wie der harte römische Formen immer verweichlicher werden, immer Christi im Sinne Christi werden. Die Fremdherrschaft ist die Herrschaft der Welt. Und das soll Deutsche wissen nach Hitler. Kein Kaiserkult, kein Heil Hitler. Der Vater, der uns getauft hat, war in Dachau, in Konzentrationslager. Er hat Heil Jesus gesagt. Man muss Mut haben, das zu tun in einer Diktatur. Wir sollen wissen, dass es gibt die weltliche Macht und es gibt die wahre göttliche Macht. Das sieht man in die katholische Kirche. Luther hat immer gesagt, in die katholische Kirche gab auch das Evangelium. Versteckt dürfte es. Der stärkste aller Päpste, Innozenz III., ist ein Zeitgenosse von Franz von Assisi. Die eine verkörpert das Weltliche, die andere das Geistliche. Wir nehmen Franz von Assisi als evangelische Christen auch für uns, nicht nur für die Katholiken. Licht für die Heiden. Das geht am Anfang durch die Weisen. Manche evangelische Christen nehmen es sehr übel, dass sie als Könige malen. Dann müssen sie Rembrandt übel nehmen, denn Rembrandt, der Inbegriff, ein evangelischer Maler, hat die als Könige gemalt. Wissen Sie warum? Weil Jesus der König aller Könige ist. Sicher, die waren Weisen, die waren Astrologen gegen die Schrift, gegen Jesaja, wo das nicht erlaubt ist, Astrologie. Und die waren Astrologen, Sterndeuter. Und die kommen zu Jesus und sie erkennen ihn als Gott an. Die schönste Darstellung, die ich kenne, ist von einem total drittrangigen Maler, der ein fantastisches Werk gemalt hat in Karlsruhe. Nächstes Mal, dass Sie kommen, mache ich eine Kunstführung in Karlsruhe. Heute dieses Mal nicht. Ist es von dem Meister von Sigmaringen. Ein fantastisches Bild. Neben das ist ein schreckliches Bild von der gleichen Maler. Da sieht man, was faszinierend. Die drei, es steht nicht in der Bibel, drei, die im Lauf der Zeit werden die drei Altersgruppen und sogar ein Moor. Bei die Ende des 15. Jahrhunderts kommt ein Moor, alle Geschlechter, alle die Rassen und so weiter. Aber der Älteste beugt sich unter Christi und gibt ihm Gold Und Jesus guckt ihn an zu sagen, ich bin nicht da für Gold. Verstehst du, was das ist? Das ist der Simeon der Heiden, der Älteste. So lang haben die Heiden gewartet auf die Erlösung von Heidentum. Wie Simeon, der vertritt Israel. So lang hat der alte Simeon gewartet. Fantastisches Bild. Gucken Sie das an mit die Grunewald und der Rembrandt und anderen, der Roisdale in Karlsruhe. Ein Feins wunderschön gemalt. Aber ich habe nie so eine tiefe Beziehung, wie der Mann bringt Gold und Jesus guckt ihn an, zu sagen, ich komme nicht um Gold, du weißt, warum ich komme. Und er beugt sich, das ist die Goyim, die Völker, die so lange gewartet, wie Simeon, die alte Simeon, die so lange gewartet. Flücht nach Ägypten, er geht zu der große Heidenreich als Zeichenhandlung, der Heil wird an den Heiden gehen. Er redet über die Gottesfürchtiger, der Hauptmann von Kapernaum. So einen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Die vier Heidenknechte, wie gesagt, die werfen den los um sein Gewand und wird die ganze alttestamentliche Hintergrund und dann der Missionsbefehl. Ein Licht für die Heiden. Ich wiederhole am Schluss, dass Sie das alles haben. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Besser spät als nichts. Morgen kommen Sie rechtzeitig. Ist interessant. Ja. Vielleicht komme ich nicht, ich schlafe vielleicht, ja, aber man wird aufgeweckt, oder? Gut. Ich nenne die zentralen Punkte. Die Vordeutung, die Weihnachten hat einen biblischen Hintergrund. Und der biblische Hintergrund ist die jüdische Lichtfest, die Hanukkah-Fest und die Tempeleinweihungsfest. Es ist das gleiche Fest. Die Wunde über 8 Tage mit das Lichtwunde. Die Reinheit, die Jesus 8 mit Leiden, ist eine Vordeutung von Jesu Leidensweg und die Reinheit Jesus. Jesus sagt kurz vor diese Fest, ich bin das Licht der Welt. Er nimmt direkt Bezug auf was die Juden, die Schaffung der Licht und das große Lichtfest. Er sagt, und das ist die wichtigste, zu dieser Tempeleinweihungsfest, Lichtfest, die einzige Mal, dass er das Wichtigste gesagt, was er je gesagt, ich und der Vater sind eins, sagt er nicht zu Yom Kippur oder Passa, sondern zu diesem Fest. Warum? Weil das ist die Geburt, Geburtstag, die Geburt der neuen Kirche, der neuen Gemeinde Gottes, von Kreuz zur Auferstehung. Dieser Tempel wird zerstört. So hat er mehrmals gesagt, ich baue die in 3 Tagen wieder auf. Und dann dazu, es geht um ein Fest der Frieden. Denn die Juden sind in Frieden. Die haben den Griechen besiegt. Sie sind in Frieden miteinander. Ein Vordeutung, Entschuldigung, zwischen die Frieden, die Jesus uns gebracht hat. Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben heute gelernt, dass Weihnachten nicht ein heidnisches Fest ist, sondern wie alle Feste in der Bibel ein biblisches, jüdisches Fest ist. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, wir beugen uns unter dein Macht und Kraft, unter dein Licht. Wir danken dir, dass du diese so verborgenen und so tiefsinnige Wege gingst, zu vollenden dein Bibel, das Alte Testament. Und du hast was Neues gebracht, was neu in dir. Frieden mit dem Vater. Frieden unter dem Bruder und Schwester. Und wir sehnen jetzt nach der Erfüllung dieser Frieden für Israel und Frieden im mitmenschlichen Bereich, der 2. Tafel Mose. Wir sind in der Adventszeit dein Wiederkommen und wir beten wie dein Ohrgemeinde. Maranatha, unser Herr und Heiland Jesus Christus, komme bald. Amen.